So, herzlich willkommen zum Berlinale Podcast von Detektor FM. Wir sind im Pressebereich oben im Grand Hyatt Hotel am Potsdamer Platz und sprechen über unseren Tag. Ich bin Christian Eichler, neben mir Malte Springer. Hallo Malte.
Hi, hallo.
Ja, es ist Sonntagabend, die Gänge leeren sich gerade hier. Dieser Podcast, muss man nochmal sagen, erscheint aber erst am Montag, weil wir über einige Filme, die wir heute gesehen haben, erst sprechen dürfen, wenn die öffentliche Premiere hatten. Und das ist eben bei vielen erst morgen der Fall. Deswegen nicht wundern, wir sind nicht zu spät dran, sondern er darf dann erst rauskommen. Wie geht's dir? Wie war dein zweiter Tag?
Ja, ganz gut. Also das ist gar nicht so negativ gemeint, aber ich glaube, was mich am meisten beeindruckt hat, sind echt die Spielstätten bis jetzt. Wir waren ja gestern im Friedrichstadtpalast. Ich glaube, ich habe Friedrichpalast gesagt.
Ja, also, irgendwie sowas.
Das war ein langer Tag. Heute dann zum ersten Mal auch am roten Teppich im Berlinale-Palast hier am Marlene-Dietrich-Platz. Herrlich. Also super geil bis jetzt, die Atmosphäre immer.
Mhm. Ich finde überhaupt auch so viel ins Kino zu gehen, macht natürlich Spaß, aber auch mit so viel Menschen im Saal zu sein, ist es ganz anders. Aber man merkt auch, du hast ja gestern gesagt, die husten mehr. Und es stehen auch echt viele Leute auf, wenn die Filme nicht gut sind. Das ist mir heute aufgefallen. Also,
da
ein paar Filme, die ich auch echt ein bisschen gurkig fand und da haben echt viele, viele Menschen den Raum verlassen.
Was ich heute zum ersten Mal hatte, war, dass eine ältere Dame ganz laut hinsetzen gesagt hat, als Leute zu spät kamen. Als wären ja die Leute, die keine Tickets haben, werden ein bisschen später reingelassen. Mhm. Das fand ich auch ein bisschen unnötig, aber gut.
An sich war heute bei mir vieles strukturierter, dann ist aber doch noch ein bisschen was dazwischen gekommen. Mein Laptop-Ladekabel, ne, da hat man ja nur eins mit normalerweise, das hat einfach den Geist aufgegeben. Ich hatte noch 10% Akku am Sonntag, weißt du, und wollte den Podcast gerade hochladen und dann ist halt die Frage, wo kriegst du am Sonntag ein Kabel her? Fun Fact, heute war verkaufsoffener Sonntag in Berlin. Vielleicht wegen Berlinale, weiß ich nicht genau. Also bin ich dann schnell nochmal in diese unsägliche Mall of Berlin und hab ein Kabel gekauft. Also es ist gerade nochmal gut gegangen.
Der Christian Eichler Festivalfluch, als wir zusammen auf der Dock Leipzig waren, wurde dir dein Fahrrad geklaut.
Stimmt, ja, so zieht sich das ein bisschen. Ja. Vielleicht sollte ich nicht mehr auf Festivals gehen.
Naja, denke,
wir versuchen es. Wir gucken mal, was am Ende dieses Festivals noch da ist. Und wir sprechen natürlich über die Filme, die wir heute geschaut haben. Ich habe hauptsächlich Dinge aus dem Wettbewerb geguckt und der erste war The Prayer und den haben wir direkt zusammen gesehen.
Ja, haben wir zusammen gesehen. La Prière im Original vom Franzosen Cédric Kahn ist auch mein erstes Berlinale Drama nach zwei Thrillern und einer Komödie. Der Protagonist ist Thomas, 22 Jahre alt, drogenabhängig, wird gespielt von Anthony Bajon und in so einem abgelegenen Haus mitten in den Bergen Frankreichs, so eine Art Entzugsklinik für junge Menschen mit Drogen oder vergleichbaren Problemen, in der unter anderem auch so strenger Katholizismus auf der Tagesordnung steht. Da soll Thomas jetzt einen Weg zurück ins Leben finden. Ja, wie ist das bei dir angekommen?
Ich fand das über weite Teile richtig, richtig gut. Natürlich liest man erstmal den Text und denkt sich, okay, Drogenabhängiger kommt in ein ultra-katholisches Haus.
Ja.
Und so wenig, wie man selber Lust hätte, da zu wohnen, denkt man auch, wird dann vielleicht der Film. Aber da muss ich sagen, dass die Stimmung perfekt eingefangen wurde, dass der Hauptdarsteller eine absolute Bombe war, eine absolute Entdeckung, fand ich. Und dass einem der Film gut verkauft hat, dass man eben in dieser Nähe der Brüder dann doch zu sich kommen kann und gerade der Anfang, wo er ja dann noch total unter Entzugserscheinungen gelitten hat, den fand ich total stark, der hat mir richtig gut gefallen und auch cinematografisch fand ich das zwischendurch echt richtig, richtig stark. Das vermisst man manchmal so ein bisschen im Arthouse-Kino, finde ich, dass wirklich in jedem Shot sich jemand einen Gedanken gemacht hat und hier hatte ich das Gefühl, okay, hier waren sehr viele interessante Bildkompositionen und es hat mir ganz gut gefallen, aber blieb am Ende ein bisschen eindimensional und das kann man, glaube ich, über mehrere Filme auf diesem Festival sagen.
Das stimmt, aber ich würde dir zustimmen, dass er wirklich unglaublich stark anfing und also irgendwie, ja, es geht primär um Drogenabhängige und ja, so primär mit der Hilfe von Religion finden sie einen Weg zurück ins Leben, aber die Aussage dahinter, die schien mir ganz universell, ganz menschlich wirklich zu sein. Also du stehst ja selber am meisten im Weg, bevor du dich halt selber nicht meisterst, kannst du auch das Leben nicht so richtig meistern, findest kein Glück, keine Zufriedenheit. Bei manchen führt dann diese Scheitern vielleicht zu Drogen, aber bei anderen vielleicht auch zu Lethargie, Depression, was auch immer. Auf jeden Fall hat mich das persönlich auch echt berührt und die Charaktere sind alle toll nuanciert und spielen auch wirklich durch die Bank stark. Also Anthony Bajon, du hast es gesagt, Wahnsinnsleistung, finde ich. Und ich auch gerade der Protagonist war für mich eigentlich der Grund, warum der Film mit mir so connected hat, weil er wirklich so menschlich ist und auch in seinem Scheitern, jetzt scheitert er immer wieder zwischendurch, agiert er total nachvollziehbar. Also so nach 3 Wochen haut er das erstmal ab aus dieser Klinik.
Genau.
Und obwohl ihn da eigentlich alle mögen und alle auch unterstützen, aber man merkt sofort auch warum. Also weil er eben merkt oder vielleicht denkt, er ist dem persönlich noch nicht gewachsen, ja, oder weil er sich auch ständig beobachtet und ja, bewertet fühlt. Und da ist sofort klar, warum er geht. Und man kann es ihm im Gesicht ablesen und das spricht halt auch für den Schauspieler.
Genau, der hat mir total gut auch gefallen. Und der Film hat dann doch auch den notwendigen Humor an manchen Stellen und ergreift einen dann aber auch stark, wenn dann auf einmal alle zusammen im Chor singen, zum Beispiel irgendwelche religiösen Lieder, und du denkst dir so, das habe ich schon tausendmal irgendwo in der Schule gesehen, aber da merkt man schon so, diese Gemeinschaft wird ab und zu ein bisschen auf die Schippe genommen, nur um dann doch ernsthafter auch zu wirken. Also ich finde, diese Jungen schließt man schon ins Herz, aber du hattest auch so ein leichtes Problem mit dem Film, ne?
Ja, ich hatte das Gefühl, dass er sich dann irgendwann so nach zwei Dritteln schon ziemlich in so einer narrativen Sackgasse verirrt. Also die Entwicklung von Thomas ist dann eher gleichbleibend. Er hat zwar mit verschiedenen Einflüssen zu kämpfen, wird hier und da mal verführt zur Sünde, er muss widerstehen. Aber da haben sich die Motive dann teilweise auch gedoppelt. Also der Film hat ein bisschen gestockt und gegen Ende war mir dann die Religion auch zu sehr im Vordergrund. Und da hat dieses Universelle hat das so ein bisschen verloren und eben ja eingetauscht gegen eine sehr religiöse Aussage, die mit mir jetzt nicht so resoniert hat. Ja, und wie Drogen und Religion vielleicht auch zusammenpassen auf eine komische Art und Weise, darüber spricht der Regisseur jetzt.
Ich wollte keinen Dokumentarfilm drehen, aber der Übergang von der Drogensucht zur Religion hat uns fasziniert. Was ist weiter voneinander entfernt als auf der einen Seite Drogen, auf der anderen Seite die Religion, das Gebet? Aber dann haben wir festgestellt bei der Arbeit, dass es doch Gemeinsamkeiten gibt. Die Transzendenz zum Beispiel, die man im Gebet erringt, wenn man obsessiv betet zum Beispiel.
Weiter ging es dann bei mir mit Filia Mia, Daughter of Mine, auch aus dem Wettbewerb von Laura Bispuri. Ich muss sagen, ich genieße das übrigens so ein bisschen, jetzt mal nur am Rande, dass wir ja noch gar keine Kritiken zu den Filmen lesen können. Also ja, man weiß jetzt nur, stimmt, wenn man Leute, die neben einem saßen, fragt, wie fandst du es eigentlich, wie der Rest der Welt den Film fand. Oder eben, wenn ganz viele Leute aufgestanden sind und gegangen sind. Und das waren leider auch ein paar bei Daughter of Mine. Da geht es um die kleine Vittoria, die ist 10 Jahre alt und wird von ihrer Mutter Tina aufgezogen in Sardinien. Und Tina arbeitet in so einer Fischfabrik und die Kleine hat gerade Sommerferien und eigentlich nicht viel um die Hand, kann man sagen. Mhm. Und lernt dann Angelica kennen, die ja eigentlich den ganzen Abend betrunken in der Kneipe rumhängt, Männer angräbt und auf so einem kleinen Hof wohnt mit Pferden und mit Hunden und keinen richtigen Plan für ihre Zukunft hat. Und irgendwann kommt dann der Brief vom Gerichtsvollzieher, sie muss ihr Haus räumen, sie hat 20.000 Euro Schulden. Dann kommt aber raus, das ist die richtige Mutter von Vittoria. Also sie wurde eigentlich von dieser Tina nur aufgezogen, weil Angelica nicht für sie sorgen konnte, weil sie gar nicht dazu fähig war. Und jetzt trifft Vittoria, ne, das kleine Mädchen, aber quasi ihre richtige Mutter und fängt an, so ein neues Verhältnis zu ihr aufzubauen und irgendwie zu merken, da ist was. Ohne zu wissen, dass es ihre Mutter ist, merkt sie, wir sind ähnlich, oder die kann mir eine ganz neue Art des Lebens zeigen. Die ist irgendwie witziger, die legt nicht so ihre schützende Hand über das Kind. Und so siehst du eben Vittoria, das Mädchen, immer zwischen diesen beiden Frauen hin und her springen. Und Laura Bispuri hat gesagt, dass diese starken Frauencharaktere, die wir im Film sehen, vor allem vor dem Hintergrund der Einöde in Sardinien besonders hell strahlen.
Zunächst einmal die Landschaft. Die ist sehr, sehr stark, fast übermächtig. Und jedes Mal, wenn ich da war, hat mich das eigentlich entwaffnet. Und diese Macht hat mich auch an die Macht und die Kraft der Mütter erinnert. Und dann, Sardinien ist auch ganz interessant bezüglich seiner Identität. Die Identität ist ja auch eine der Thematiken, die immer wieder in meiner Arbeit aufkommen. Und das hat eben auch hier mit diesen drei Figuren zu tun.
Und das stimmt. Also die Schauspieler machen ihre Rollen alle richtig gut. Diese Frauencharaktere sind stark. Der Film passiert natürlich ganz klar den Bechdel-Test, weil fast nur Frauen im Film vorkommen und nicht über Männer sprechen. Aber er ist sehr langsam erzählt und sehr langwierig und jede Aktion, die jemand tut, muss begleitet werden, ob das jetzt sich ein Kaffee einschenken ist oder das Pferd satteln. Und irgendwann denkt man sich so beim Zuschauen, okay, ich habe es, glaube ich, gerafft, was ihr mir erzählen wollt. Und dann sind eben manche Leute aufgestanden und witzigerweise will dann Angelica ihre Pferde verkaufen. Und an wen? Udo Kier. Warum auch immer ist er in diesem Film mit dabei. Das ist, fand ich ganz witzig. Also Daughter of Mine versucht, interessante Charaktere aufzuzeigen und auch das ein bisschen zu transzendieren, indem es noch so eine leicht magische Ebene gibt, aber bleibt am Ende eigentlich ja ein Familienfilm über eine Tochter, die sich zwischen Vorbildern entscheiden muss. Mir war das ein bisschen zu wenig.
Mhm. Ja, ich habe das genaue Gegenteil geguckt von langsam und langwierig Profile. Ist der Film, über den wir als nächstes reden. Es ist ein Cyber-Thriller, könnte man sagen, von Timur Bekmambetov. Der ist mit Wächter der Nacht und Wächter des Tages bekannt geworden. Zwei russische Fantasy-Streifen, hat später dann für Hollywood unter anderem Wanted
Den liebst du doch, oder?
Ja, so ein bisschen schon. Ich mag die Filme eigentlich alle ganz gerne von dem. Kann ich ja mal zugeben. Ja, die Geschichte von Profile ist simpel. Amy ist investigative Journalistin und halt dringend auf der Suche nach so einer neuen heißen Story und trifft dann die Entscheidung, sich ein gefälschtes Facebook-Profil anzulegen, indem sie sich so als so junge, frisch konvertierte Muslimin ausgibt, um damit eben ISIS-Terroristen, die halt eben solche jungen Frauen rekrutieren, in eine Falle tappen zu lassen.
Okay.
Das klappt nach den ersten 3 Minuten auf Anhieb. Ehe sie sich versieht, hat sie einen waschechten Terroristen an der Angel, Abu Bilal. Und ja, je mehr sie ihn um den Finger wickelt, desto gefährlicher wird das Ganze dann natürlich auch für sie. Das Spiel wird zur Realität oder auch nicht. Wer weiß. Ja, der Film, das ist das Alleinstellungsmerkmal, spielt komplett auf einem Computer-Desktop. In verschiedenen Fenstern. Allen voran Skype und Facebook, aber auch anderen. Das ist, habe ich jetzt gelesen, ein komplettes Subgenre, was schon existiert. Filme, die nur auf Computern spielen. Für mich war es aber die erste Erfahrung mit diesem Stilmittel. Es hat so einen leicht lachhaften und absurden Touch. Mhm. Hat mich total in den Bann gezogen, muss ich erstmal sagen. Der Film wirkt unheimlich nah und direkt, was die Handlung angeht. Ja, obwohl am Ende dieses altbekannte basierend auf wahren Begebenheiten über den Bildschirm flimmert, muss man ja 17 Augen zudrücken, um das hier so als einigermaßen glaubhaft bezeichnen zu können. Allerdings kann ich zu bedenken geben, dass wir hier von einem Regisseur sprechen, der Abraham Lincoln Vampirjäger auf der Filmografie hat.
Ah, stimmt.
Ja. Insofern, das sollte die Erwartungshaltung dementsprechend beeinflussen. Ja, Profile steht jetzt nicht unbedingt vor der Herausforderung, hier die Charaktere groß abstecken zu müssen. Ich glaube, die meisten Menschen würden schon zustimmen, dass der Typ, der für ISIS junge Frauen rekrutiert, wahrscheinlich der Böse ist.
Mhm.
Trotzdem hält der Film es irgendwie für nötig, dich von vorne bis hinten einfach emotional zu manipulieren. Also mal so als Beispiel, Abu Bilal, eben der Terrorist, ist zwar Terrorist, aber natürlich auch hübsch, charismatisch und Leiter des Cats of ISIS Twitter-Accounts, in dem er halt so süße Katzen-Gifs postet. Nur so viel mal dazu, wie hier mit Charakteren noch umgegangen wird. Das soll so suggerieren, ist er wirklich ein schlechter Mensch? Also
er mag doch Katzen. Ja.
Genau, das ist mit Verlaub so dumm, dass es brummt. Was aber smart ist, ist die Abbildung davon, wie Menschen mit ihren Computern interagieren. Also endlich mal ein Film, in dem sich auch mal vertippt wird, in dem mal das Falsche angeklickt wird und aus Versehen iTunes angeht. Man kennt es ja so, dass immer, wenn Instant Messenger irgendwie in Filme integriert werden, dass es immer viel zu oberflächlich und fake wirkt eigentlich. Mhm. Und der Film macht das endlich mal richtig. Das klingt erstmal banal, das jetzt hier so rauszustellen, aber es trägt echt unglaublich zu dieser Unmittelbarkeit bei. Naja, der Film ist nicht übermäßig intelligent, aber er ist tatsächlich mega spannend, unglaublich unterhaltsam und als Experiment für mich eigentlich gelungen, lustigerweise.
Vom nächsten Film weiß ich gar nicht genau, was ich davon halten soll, ist The Real Estate von Alex Petersen und Mans Manson. Da geht's um die 68-jährige Nogier, die ein Mietshaus in der Innenstadt von Stockholm erbt, weil ihr Vater stirbt. Und dann findet sie aber raus, dass dieses Haus total chaotisch aussieht und dass vor allem die Mieter im 7. Stock alle keine Mietverträge haben und deswegen ist es irgendwie relativ schwer, die da irgendwie rauszubekommen. Und sie merkt auch, dass ihr Halbbruder und auch dessen ja alkoholkranker Sohn auch sich gar nicht darum gekümmert haben, obwohl es eigentlich ihre Aufgabe ist. Und so meandert dieser Film am Anfang rum, dass diese Mietsverhältnisse geklärt werden sollen und du als Zuschauer denkst irgendwann, okay, aber was interessiert mich das jetzt? Also du denkst irgendwie, also ich habe schon genug Probleme, irgendwie sonst eine Wohnung zu finden oder irgendwie um die Mieterhöhung rumzukommen. Warum muss ich mir das jetzt noch im Kino angucken? Dann kommt es aber irgendwann hart auf hart und der Film wird wie so ein Neon-Thriller, der trotzdem halt auf dem Immobilienmarkt spielt. Und dann kommen auch noch die vollautomatischen Feuerwaffen irgendwann raus und dann werden noch selber Bomben gebastelt und dann wird sich noch auf ein Landhaus verschanzt und jemand kocht ihr Ravioli, während sie sich vor dem Bösen verstecken. Also das ist alles in diesem Film drin. Die absurdeste Szene ist eigentlich, als sie sich da mit ihren Verwandten trifft und über dieses Mietsverhältnis sprechen will. Das ist außerhalb von einer Gesangskabine, in der so ein alternder New Wave Star gerade ein wirklich beschissenes Lied einsingt, das irgendwie heißt In the Morning oder irgendwie so, und dann singt der immer schlecht ein und du hörst die Sinti-Klänge und dabei versuchen die ein Gespräch zu führen über was dich eh nicht so richtig kratzt als Zuschauer. Yeah. Also, ganz seltsamer Film, wird gegen Ende dann relativ interessant und hat ein paar sehr starke Momente. Die Kamera ist sehr nah am Geschehen. Das funktioniert in der Action gut. In allen anderen Szenen, wenn sich da über den Immobilienmarkt unterhalten wird, ist es eher verwirrender, als es, glaube ich, sein soll. Also
ja, klingt wirr. Ja.
Kann den nicht ganz empfehlen. The Real Estate ist ein Erlebnis auf jeden Fall gewesen, aber wird, glaube ich, keinen goldenen Bären gewinnen. Alles klar, das war's mit unserer Zusammenfassung.
Ja.
Freust du dich auf morgen?
Ich freue mich total, ja. Ich muss gucken, wie viel Film ich morgen schaffe. Aber ja, das sehen wir dann abends.
Genau, dann hören wir uns morgen wieder. Den Berlinale Podcast, den kann man ja eigentlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Das solltet ihr auch tun, dann verpasst ihr die nächste Folge nicht. Die kommt dann am Dienstag. Das war's von uns, Malte, bis morgen.
Ciao, bis morgen.